Guten Morgen miteinander. Hallo Stephanie. Stephanie ist eine Arbeitskollegin von mir, von der Roche, und sie ist auch eine Gebetserhörung. Im Sommer habe ich gebetet: Vater, ich brauche irgendwie Unterstützung an der Arbeit. Ich fühle mich so allein als Christ an einem Arbeitsplatz. Und innerhalb von ein paar Wochen ist die Stephanie erschienen. Und ich weiß nicht, wie das für dich ist. Manchmal sind Wunder so unfassbar oder so fern. Wenn das für dich ist, so fass dich Stephanie an, aber anständig. Sie existiert wirklich. Herzlich willkommen aus Basel. Happy Pentecost, frohe Pfingsten. Wir feiern einen ganz besonderen Tag im Kirchenkalender heute. Aber manchmal haben wir ein wenig Mühe damit. Es wirkt dann wie irgendwie fremd oder komisch. Pfingsten scheint manchmal ein wenig pfingstlerisch zu sein. Ich weiß, in der Gemeinde, wo ich zuerst war, als ich noch ein neuer Christ war, haben wir nie von Pfingsten gesprochen. Zum Glück in Kanada, es gibt kein Pfingsten als Feiertag. Es ist nur ein Tag. Und wir haben nur darüber gesprochen. Und wenn das Thema ist gekommen, war es immer ein wenig peinlich. Irgendwie so komisch. Heute möchte ich das Thema vom Pfingsten mit anderen Brillen anschauen. Und wenn es dir hilft, dann bin ich froh. Wenn es dir nicht hilft, dann hat mir mindestens ein wenig geholfen, denke ich. Zuerst möchte ich mich für die große Ehre bedanken, vor euch zu reden. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Vertrauen. Das ist nicht selbstverständlich. Einige von euch haben mich gefragt, ob ich eigentlich gerne predige. Ich weiß nicht, ob ich so ein unglückliches Gesicht habe. Aber es ist für mich bei der Vorbereitung ein Kampf. Ein wenig wie Jakob und der Engel, der die ganze Nacht durchgekämpft hat, um einen Segen zu erringen. Und manchmal gelingt es mir das und manchmal auch nicht. Und manchmal komme ich weg, ein wenig am Hinken. Aber es lohnt sich. Und ja, ich mag es eigentlich gerne. Heute versuche ich, einen Teil meiner Arbeitswelt zusammen mit der Welt des Glaubens zu bringen. Und das ist nicht immer so einfach. Manchmal habe ich das Gefühl, ich arbeite in Technik, in der Diagnostik, und das ist manchmal so fern von meinem Glaubensleben. Aber eigentlich sollen sie eine Einheit sein. Und so hoffe ich, dass wir das heute Morgen zusammenbringen können. Zuerst ein Warnhinweis. Falls Biologieunterricht in der Schule für dich eine Qual war, die heutige Predigt enthält etwas Biologie. Vorsicht! Ich habe versucht, es möglichst viel zu verdünnen, aber ich weiß, wie schwierig Allergien sind. Am Anfang wollte ich die Predigt die PCR des Glaubens benennen. Aber wahrscheinlich weiß fast niemand, was PCR ist. Eben, PCR ist eine Abkürzung für Polymerase Chain Reaction und ist Englisch für Polymerase Kettenreaktion. Hilft das? Das heißt, ein Vorgang mit Polymerase, der sich nach einmaliger Einleitung von selbst fortsetzt. Polymerase ist ein Enzym für die Herstellung von DNA. Ganz einfach gesagt, oder schwierig gesagt, ist PCR eine Methode für die Beschleunigung der Replikation oder Kopierens von DNA. Heutzutage ist PCR eine der wichtigsten Anwendungen in der Diagnostik, wo ich und die Steffi arbeiten. Die Replikation von DNA darf ein wenig fremd klingen. Aber jeder von uns tut es und wir tun es gerade in diesem Augenblick. DNA, das heißt Deoxyribonucleic Acid oder Desoxyribonukleinsäure oder DNS auf Deutsch, ist der Informationsträger des Lebens. Jede Zelle von jedem Lebenswesen beinhaltet DNA. Du bist auch nicht ausgeschlossen. Deine DNA bestimmt, ob du groß oder klein bist, rothaarig oder schwarzhaarig, männlich oder weiblich, oder ob du ein Meerschwein, ein Schmetterling oder eine Eule bist. Gott verwendet DNA, um das Buch des physischen Lebens zu schreiben. Nächste. Könnt ihr das sehen? Das ist ein wenig klein. Ja? DNA besteht aus anderem aus vier sogenannten Basen. Das sind Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Oft abgekürzt mit A, T, G und C. Diese Basen funktionieren wie Buchstaben und ihre Zusammensetzung oder Sequenz ist entscheidend. Die Sequenzen bestimmen die Gene oder Worte, die das Buch unseres körperlichen Lebens füllen. Nächste Folie. Hier sind die Konsequenzen von drei verschiedenen Lebenswesen. Das sind die Gensequenzen und das, was sie sind. Lebendig zu sein heißt, stets zu erneuern, sich stets zu erneuern. Das passiert bei uns ständig. Ob wir einjährig sind oder 101-jährig. Unsere Zellen werden erneut durch kontrollierte Replikation. Und diese Replikation beginnt mit der DNA und das ist das Herz von PCR. Können wir das nächste? Ah, ich habe ein schönes GIF gehabt, aber es funktioniert nicht. Schade. Eben, wir sehen hier, ich mache so wie ein Biologielehrer. Das ist DNA, den sogenannten Doppelhelix. Es wird gelöst und dann werden die Buchstaben mit ihren komplementären Basen gepaart. T geht immer mit A und G geht immer mit C. Und am Schluss hast du zwei Stück DNA. Für PCR werden die notwendigen Bedingungen für natürliche DNA-Replikation in einem Labor hergestellt. DNA wird isoliert und in einem Reaktionsbehälter gestellt. Durch Zyklen von Hitze wird die bekannte DNA-Doppelhelix denaturated oder gelöst. Mit Polymerase werden die zwei separate Fäden repliziert mit ihren komplementären Basen. Am Schluss stehen zwei identische Doppelhelixe. Mit PCR wird dieses Prozess durch höhere Temperaturen und spezielle temperaturstabile Enzyme beschleunigt. Somit kann der Prozess von mehreren Wochen auf ein paar Stunden gekürzt werden. So wird DNA isoliert und vermehrt. Schnuff. In der Diagnostik kommt etwas ganz Spannendes dazu. spezielle Probes oder Sonden werden in der Reaktion zugefügt. Diese Sonden sind DNA-Faden mit charakteristischen Gensequenzen von Viren oder Krankheitsträgern. Das sind die sogenannten Targets, Ziele. Wenn diese Sequenzen in der DNA, der Test-DNA sind, wird die ganze Sonde auf einmal in den neuen DNA eingebaut. Das heißt, es gibt so Unterschriften, wie ein Signature nennt man das. Es ist typisch von HIV oder was auch immer. Und das sind diese Sonden. Und wenn es eine solche Sequenz in der DNA gibt, wird das ganze Sonde eingebaut, auf einmal. Der Prozess wird mehrmals wiederholt, damit es möglichst viel DNA gibt. Zum Schluss wird die DNA gereinigt und nachher mit UV-Licht, das ist Licht mit einer Wellenlänge von 10 bis 380 Nanometer, bestrahlt. Die Sonden sind ein wenig speziell. Sie beinhalten eine fluoreszierende Dye oder Farbe. Und wisst ihr, was passiert, wenn eine Gensequenz von einem Target-Virus oder Krankheitserreger vorhanden ist? Es leuchtet. It glows. Könnt ihr das behalten? Next. Das können wir in eine Schublade schließen, aber behalte es irgendwo. Ein ähnliches Phänomen passiert in der Welt von Klang. Hast du schon einmal versucht, ein Glas mit deiner Stimme zu zerbrechen? Keine Sorge, versuch das nicht. Hier geht es um Resonanz. Resonanz bedeutet, dass in bestimmten Systemen eine bestimmte Frequenz einen starken Einfluss hat. Übrigens, weiß jemand, was die Maßeinheit für Frequenz ist? Sehr gut. Genau, das Herz. Und das wird vielleicht wichtig später in der Predigt, wahrscheinlich in der zweiten Stunde. Also, das mit dem Glas. Also, ist Ella Fitzgerald ein Begriff? Sie war ein berühmter amerikanischer Jazzsänger. Sie ist bekannt, sie hat das können. Vielleicht könnte meine Frau das machen. Ich versuche das nicht. Mit dem Glas funktioniert es nur mit Kristall. Denn gewöhnliche Gläser haben keine bestimmte Resonanzfrequenz. Aber wenn ich ein Kristallglas nehme und mit meinem Finger am Rand reibe, mit etwas Geschicklichkeit, die ich nicht habe, kann ich das Glas zu Summen bringen. Hast du das schon mal gehört oder probiert? Übrigens, wir haben eine Diskussion gehabt, wie heißt das richtig? Ist das Summen oder Brummen oder Schwingen? Ich sage Summen. Ne? Wenn ich das Glas reibe, kann ich das Glas zum Summen bringen. Und das heißt, wenn die Frequenz des Reibens und die Resonanzfrequenz des Glases gleich sind, fängt das Summen an. Wenn eine Sängerin mit dieser Frequenz singen würde, das heißt mit einem bestimmten Ton singt, könnte sie auch das Glas zum Summen bringen. Wenn sie laut genug mit diesem Ton singt, wird das Glas, next bill please, zerbrechen. Zweite Schublade. Ich sorge, dass ich das nicht zerbreche. Ich habe keine Erlaubnis gebeten, das zu tun. Jetzt machen wir einen Ausflug zurück zu Ostern. In Lukas Evangelium Kapitel 24 lesen wir. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist dann geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch seinen Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilten und gekreuzigten lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste dann der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und das Verständnis für die Schrift öffnete, sagte sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Stell dir mal vor, so lange hast du gewartet. Du hast gewartet und gehofft und gebetet und geglaubt. Du hast an die Verheißungen festgehalten. Du hast die Geschichten von den Schriften und die Worten von den Älteren in deinen Gedanken behalten. Und nie passiert etwas. Unser Land ist von scheußlichen ausländischen Schurken besetzt. Sie verpassen keine Gelegenheit, unser Volk zu plagen oder zu schikanieren. Und wir sind auserwählt? Warum schweigt Gott? Und dann kamen die Gerüchte. Es gibt einen wilden Prophet am Jordan. Er ruft zum Wiederkehr und Taufe. Wer oder was ist er? Manche sagen, er ist der Gesalbte, was er widerspricht. Andere meinen, er sei Elia oder nur ein Spinner. Und plötzlich wurde er verhaftet und getötet. Aber nicht bevor er einen anderen taufte. Und so begann der Tumult in deinem Leben. Zuerst warst du skeptisch. Du warst schon einige Male enttäuscht und bist nicht mehr so blauäugig. Aber dann hast du ihn gehört und gesehen. Er ist so anders. Und du hast die Wunder mit deinen Augen gesehen. So fing dein Glauben an. Es war wie ein Traum. Die Zeit ging so schnell vorbei und dann kam der Einzug. Die Hauptstadt begrüßte uns mit Jubel. Endlich ist es soweit. Bald werden die abscheulichen Römer weggeweckt. Unsere Nation wird wiederhergestellt. Vielleicht wirst du sogar eine Ministerposition bekommen. Du lässt dich völlig in der Euphorie und Aufregung einwickeln. Und bevor du es wahrnehmen konntest, war es vorbei. Er wurde verraten, verurteilt, gefoltert und auf brutalste Weise hingerichtet. Das hast du mit deinen eigenen Augen gesehen und deine Welt brach zusammen. Was ist jetzt zu machen? Wir gehen weg, herab nach Emmaus. Ein wenig Distanz tut sicher gut. Und dann triffst du diesen Mann. Er fragt, worüber du redest und ob du das eigentlich gerne magst. Was? Hast du nichts gehört? Zuerst erklärst du ihm alles. Nachher erklärte er dir alles. Während er redet, brennt dein Herz. Am Schluss bricht er das Brot und endlich erkennst du ihn. Es ist Jesus. Eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus verändert Menschen. Es ist interessant, dass manche ihn nicht erkennen. Aber wenn Gott hier ist, reagieren wir. Es ist wie eine Resonanzfrequenz. Unsere Herzen und Seelen reagieren. Das ist dem Kleopas und seinem Begleiter passiert. Und interessanterweise, laut Tradition war Kleopas der Onkel von Jesus, ein Bruder von Josef. Spannend, dass sein Onkel seinen eigenen Neffe nicht erkannt. Nachher rannten sie zurück nach Jerusalem. Ich denke, er hat weniger als 2 Stunden für den Rückweg gebraucht. Dort trafen sie die anderen Jünger mit der gleichen Botschaft. Jesus ist auferstanden. Über den nächsten 40 Tagen begegnete Jesus seine Jünger mehrmals. Und wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 1, bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft. Doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ich finde 2 wichtige Punkte in diesem Text. Zuerst sagte Jesus, bleibt hier in Jerusalem. Er konnte genauso gut sagen, bleibt hier oben in Jerusalem. Es ist erstaunlich, wie oft wir von dem Ort fliehen, wo wir Gott begegnen. Unser Auftrag ist, dort zu bleiben, bis er etwas anderes sagt. Zweitens sprach Jesus von der Verheißung des Vaters. Das ist eine alttestamentliche Prophetie, worin Gott verspricht, sich auf seinem Volk auszugießen. Dieses Versprechen wurde durch den Prophet Joel gegeben und wieder von Johannes der Täufer und Jesus selber proklamiert. Johannes und Jesus sprachen von der Taufe des Heiligen Geistes, was vielleicht ein bekannter Begriff ist. Am 40. Tag nach Ostersamstag, Auffahrt, stieg Jesus zum Himmel. Nach 10 Tagen wurde die jüdische Erntefest Pfingsten gefeiert. Pfingsten heißt eigentlich 50 Tage, originaler Name. 50 Tage, und passiert 50 Tage nach dem Pesachfest. Beim ersten Pfingsten nach der Auferstehung Jesu gab es ein gewaltiges Ereignis. Es ging um die Geburt der christlichen Kirche. Wir lesen in Apostelgeschichte 2. Am Pfingstsonntag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, wie aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Okay. Habt ihr noch die Brillen, die Sachen im Schublade? Ich nehme 4 Hauptideen von diesem Text. Erstens, die Jünger sind in Jerusalem geblieben. Sie waren dort, wo Gott sie begegnen wollte. Sie waren nicht abgehauen. Zweitens, die Jünger waren zusammen. Es gibt geistliche Kraft in der Gemeinschaft. Drittens, es gab wunderbare Zeichen, ein tosender Wind und Flammen. Die Gegenwart Gottes wurde durch erstaunliche physikalische Beweise manifestiert. Und viertens, die Jünger reagierten in einer übernatürlichen Weise zu dieser Gegenwart Gottes. Zu diesem letzten Punkt möchte ich einige Gedanken teilen. Erinnerst du dich an PCR? Mit PCR gibt es gewisse DNA-Sequenzen, die leuchten, wenn sie mit UV-Licht bestrahlt werden. Es gibt hier ein geistliches Parallel. In jedem Christen gibt es verschiedenste Gaben und Attributen, die leuchten in der Gegenwart Gottes. Diese Gaben können eher natürlich sein, wie Freundlichkeit, Gastfreundschaft, Leitungsfähigkeit oder Lehrbegabung. Ich unterschiede hier zwischen natürlichen Talenten und Gaben. Die Gaben können auch eher übernatürlich sein, wie anderen Sprachen zu reden, Worte der Erkenntnis, Prophetie oder Wundertum. Aber schließlich sind sie alle übernatürliche Gaben. Denn die Quelle ist Gottes Gegenwart. Wie bei PCR leuchten die Gene nicht, weil sie so cool sind, sondern weil es UV-Licht gibt. Das Pfingst-Glow ist eigentlich die Freisetzung von versteckten Gaben durch Gottes Geist. Gott ist der Vater des Lichts. Und wenn sein Licht scheint reagieren wir? Wir werden befreit, beflügelt und geheilt. Und er wird uns brauchen, um sein Reich zu bauen. Zum Schluss. Was können wir mitnehmen? Und das ist für mich immer das Wichtigste. Zuerst. Bist du dort, wo du Gott begegnest? Wir sind alle unterschiedlich und wir begegnen Gott in unterschiedlicher Art und Weise. Wir müssen nicht alle das einheitlich machen. Gott kennt dich besser, als du dich selber kennst. Aber wahrscheinlich weißt du schon die Ort und die Weise, wo du Gott begegnest. Bist du dort? Zweitens, was ein wenig verwandt ist, was ist deine Resonanzfrequenz? Kennst du dich? Wie oder wann reagierst du zu Gottes Gegenwart? Wie reagierst du in Gottes Gegenwart? Es kann unterschiedlich sein. Und zuletzt, welche Gaben stecken in dir? Leuchten sie jetzt? Die Distanz zwischen Verzweiflung und Feuer und Flamme ist nicht weit. Es braucht nur die Gegenwart von Gott. Und deswegen und dafür möchte ich jetzt beten. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Vater im Himmel, Happy Pentecost. Und ich danke dir für die Tatsache, dass du uns nicht wie Waisen allein gelassen hast. Du hast dich auf alle Fleisch, auf allen Menschen, auf all deinen Jungen, du hast dich ausgegossen. Und du willst uns befreien. Du wirst uns beweisen, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Und ich bitte, dass du das jetzt tust, wo wir das brauchen, wie wir das verstehen können. Ich bitte, dass du zu uns redest, in unserer Resonanzfrequenz, damit wir leuchten können, damit die Welt erkennt und sieht, dass Jesus der Herr ist. Zu dir, Vater, gehören alle Lob und Ehre und Dank. Amen.